In Mexiko kennt sie heute noch jedes Kind. Die Rede ist von La Llorona, zu Deutsch die Weinende. Doch die Legende von La Llorona geistert nicht nur durch Kinderzimmer. Wer war La Llorona? Wie wird sie im Mexiko der Gegenwart gesehen? Welche gesellschaftlichen Prozesse spiegeln sich in dem alten Mythos wider, der einer stetigen Neuinterpretation unterzogen wird?
Eine Indígena hat mit einem Spanier zwei Kinder. Dieser möchte jedoch zurück nach Spanien, um dort zu heiraten. Die Kinder will er gegen den Willen der Indígena mitnehmen. Als sich die Indígena nicht mehr anders zu helfen weiß, ertränkt sie beide Kinder im Fluss. Sie selbst stirbt kurz nach ihrer Tat, wandelt aber als weinender Geist an Flüssen umher, um ihre verlorenen Kinder zu suchen. Deshalb sollen sich Kinder nachts von Flüssen fernhalten, dass sonst La Llorona, die Weinende, kommt, um sie mitzunehmen. Also es ist eine Frau, die ihre Kinder verloren hat und deswegen immer weint. Sie weint und sagt, ach meine Kinder, wo sind meine Kinder? Und in Mexiko, wenn die Kinder nicht schlafen wollen, sagt man ihnen immer, jetzt kommt gleich die Llorona, schlaf ein, sonst kommt die Llorona. Sie ist Teil der allgemeinen Kultur.
Der erzieherische Zeigefinger wird also auf zweifache Weise erhoben. Zum einen sollen Kinder durch die angsteinflößende Llorona zu einem bestimmten Verhalten gebracht werden. Zum anderen fungiert hier die Mythengestalt auch dazu, junge Frauen vor einer Art Opportunismus zu warnen, einen Mann nur aus finanziellen Gründen zu heiraten. Die spanische Anthropologin Ana María Fernández Poncela lehrt an der Universidad Autónoma Metropolitana in Mexiko-Stadt und hat eine Untersuchung zu weiblichen Mythenfiguren in Mexiko durchgeführt.
Es que hay muchas, están las de los autores del siglo XIX, están las leyendas populares de cada de los estados.
Es gibt viele verschiedene Versionen der Llorona-Legende. Es gibt welche von den Autoren des 19. Jahrhunderts oder die in den unterschiedlichen Regionen erzählt werden. Die Legende haben Schriftsteller genommen, sogar Künstler haben sie benutzt. Aber bei allen ist immer die erste Interpretation der Llorona, dass sie eine schlechte Frau ist, die ihre Kinder umbringt und die bestraft werden muss und so weiter, weil sie eine Rabenmutter ist. Die Menschen haben die soziale Rolle der Frau so interpretiert, wenn du deine Aufgabe als Mutter nicht erfüllst, dann wirst du bestraft. Und abgesehen davon wirst du sozial abgestempelt. Aber trotzdem möchte ich noch eine zweite Leseart erwähnen, die unterhalb der ersten liegt. Die ist, wenn die Männer untreu oder betrunken sind, nachts weggehen oder sie nicht zu Hause sind, wo sie sein müssten. In den Momenten kann die Llorona vor den Männern erscheinen. Sie erschrickt die Männer, manchmal singt sie ihnen zum Verführen ein Lied. Und es gibt Versionen, in denen es heißt, dass sie die Männer umbringt. Die zweite Leseart ist also nicht die soziale Kontrolle den Frauen gegenüber, die gute Mütter sein müssen, sondern dass Männer gute Ehemänner sein sollen.
El mandato no es hacia las mujeres a ser buenas madres, sino a los hombres a ser buenos esposos, ¿no?
Historisch gesehen soll La Llorona auf die aztekische Mythologie zurückgehen, genauer gesagt auf die Göttin Tziahuatl. Sie ist die Frau von Quetzalcoatl, der gefiederten Schlange, der die Vereinigung von Himmel und Erde bedeutet. Tziahuatl ist der Wind, der zwischen beiden Elementen weht. Sie atmet und schreit mit ihrer melancholischen Stimme. Die Weinende, der heulende Wind.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. De de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
La Llorona ist eine von drei zentralen Frauengestalten Mexikos. Weitaus positiver besetzt als La Llorona ist die Jungfrau Guadalupe, die Nationalheilige Mexikos mit dem dunkelhäutigen Gesicht. Sie verkörpert die gute Mutter, die das mexikanische Volk schützt und ihm Zuflucht bietet. Die dritte im Bunde ist eine historische Figur namens Malinche. Die Indígena wurde dem spanischen Eroberer Hernán Cortés geschenkt und diente ihm als Übersetzerin und Mätresse. Aus der Verbindung der beiden entstanden zwei Söhne, die als die ersten Mestizen in Mexiko gelten. Bis heute ist Malinches Image in der mexikanischen Bevölkerung sehr zwiespältig. Sie gilt einerseits als Verräterin und andererseits als Urmutter des mexikanischen Volkes. Ana María Fernández Poncela.
Die beliebteste der Frauengestalten ist die Jungfrau Guadalupe. Sie verkörpert das Bild von der Guten, das Gute schlechthin. An zweiter Stelle wurde La Llorona genannt. Sie ist jedoch auch mit negativen Eigenschaften belegt. Die typischen negativen Eigenschaften der Llorona werden je nach Auslegung der Legende als Weinen, Schreien, Erschrecken oder ihr plötzliches Erscheinen in der Nacht beschrieben. Doch die beste und wichtigste Figur ist die Jungfrau Guadalupe. Sie ist die Mutter Gottes, die Mutter Mexikos, meine Mutter, unsere Mutter, die Mutter von allen.
Anja Bandau, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Potsdam, vergleicht die Rolle der Llorona mit der von Malinche.
Also diese Figur geht in verschiedenen Versionen der Legende, aber auch in verschiedenen literarischen Texten zusammen mit der Malinche, dieser historischen Figur, von der aber eben so wenig überliefert ist, dass sie als Projektionsfläche gilt, in die man eben verschiedene Dinge hineinprojizieren kann. Sie gilt ja als die Urmutter der Mexikaner, des Volkes der Mestizen, als Verräterin der indigenen Bevölkerung, weil sie eben die Geliebte des spanischen Eroberers Cortés wird. Und wie einige Versionen ihrer Geschichte besagen, eben auch mit ihm zwei Kinder hat. Und es gibt eine Version, die besagt, dass Malinche, nachdem sie von Cortés verlassen wird, zurückkehrt nach Spanien, eben diese Kinder ertränkt im Meer. Und da treffen sich sozusagen dann auch die beiden Geschichten. Sie treffen sich aber natürlich auch darüber, dass die Llorona auch eine tragische Mutter ist. So eine Art Opferfigur, als die Malinche durchaus auch gilt.
Nicht nur in Mexiko taucht die Figur La Llorona in der Literatur auf. Vor allem mexikostämmige Schriftstellerinnen in den USA nehmen Bezug auf diese Legende. Zu ihrer Leserschaft gehören nicht ausschließlich die Chicanos. So werden die rund 30 Millionen Menschen genannt, die in den USA leben und mexikanische Vorfahren haben. Als Pflichtlektüre etablierten sich Werke von Chicana-Autorinnen wie Sandra Cisneros an US-amerikanischen Schulen. Aufgrund ihrer Erfolge wird Cisneros von Journalisten des Öfteren als die Jennifer Lopez der Chicano-Literatur bezeichnet. Ein Vergleich, der dem Anliegen der Autorin nicht gerecht wird. Anja Bandau über die Hintergründe der sogenannten Chicana-Literatur.
Der Begriff Chicano, ja, ist ja einer, der innerhalb einer politischen Emanzipationsbewegung entstanden ist. Und die ist sozusagen in den 60er, also Anfang der 60er, Ende der 60er Jahre, sozusagen, hatte ihre aktivsten Phasen eigentlich in dieser Zeit. Diese politische Bewegung ging eigentlich immer auch einher, es war also auch eine studentische Bewegung vor allen Dingen. Es gab Teil, also der Landarbeiter, der Farmarbeiter, die sich beteiligt haben, aber die ging eigentlich immer einher auch sozusagen mit Literatur, also mit Protestliteratur, mit Gedichten, die auf diesen Aktionen vorgetragen wurden etc. Das heißt, relativ bald oder parallel gab es sozusagen das Bemühen ja, der literarischen Identitätssuche, sag ich mal. Die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts sind noch nicht so lange her. Das heißt, diese erste Phase war eigentlich bestimmt vor allen Dingen durch die Literatur der Autoren. Die Symbolfiguren waren sozusagen eher männlich, waren eher machistisch. Und da gab es dann durchaus auch das Bild der Malinche meinetwegen, aber das Traditionelle. Und sozusagen als Reaktion darauf, durchaus auch dann schon Mitte der 70er Jahre, gibt es auch dann auch Literatur von Chicanas, also von den Frauen. Und eigentlich ab den 80ern, ab Mitte der 80er, gibt es dann einen ganz interessanten Wechsel. Da ist eigentlich die spannende Literatur, die Frauen schreiben. Weil sie eben sagen, zwei Dinge versuchen. Einmal sich in die US-Literatur, den Kanon einzuschreiben. Und andererseits aber auch sozusagen auf die bestimmten kulturellen Stereotypen zu reagieren und sie für sich anzueignen, sozusagen positiv zu wenden. Das heißt, sagen, auf zwei Ebenen wird da eigentlich gearbeitet, ja, sich in den kulturellen Mainstream einzuschreiben und aber auch bestimmte patriarchale Elemente der Kultur, die eigene ist, neu zu schreiben, so unterlaufen etc.
Die Chicana-Schriftstellerinnen setzen sich mit Hilfe von La Llorona mit ihrer eigenen Geschichte, Kultur und Identität auseinander. Anja Bandau.
Das heißt, also einerseits ist es ein relativ junges Phänomen, diese Literatur und sagen das Bemühen der Chicanas, sich einzuschreiben, ist noch nicht so alt und insofern natürlich auch die Texte, ja, die Llorona oder auch die Malinche als Protagonisten oder Symbolfiguren gestalten, stammen eben aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Warum ist sozusagen eine indigene Figur? Nun, ich denke, die Chicanos haben eigentlich immer versucht, da sie ja sozusagen sich innerhalb dieser Mainstream-Kultur etablieren wollten als kulturell eigenständig, haben sozusagen immer eine Referenzkultur gesucht und das war die mexikanische. Ja? Und wenn sie nach Mexiko gucken, da wird ja auch sozusagen mit der Nationenbildung werden ganz bestimmte kulturelle Elemente, ganz bestimmte kulturelle Ikonen wichtig. Das heißt, die mexikanische Kultur ist immer Referenzkultur und wenn die Chicanos sich auch in ihrem ersten Manifest, nämlich dem Manifesto de Aztlán, als Mestizen stilisieren und die mestizische Kultur des ganzen gesamten lateinamerikanischen Kontinents, wie es bei ihnen heißt, sozusagen auch als die ihre erklären und sich insofern auch als Brüder der Lateinamerikaner stilisieren, dann ist es sozusagen eine Strategie, um sich in eine bestimmte Tradition einzuschreiben, eine bestimmte Herkunft auch sich zu erschreiben. Andererseits ist natürlich das Indigene auch immer das, was sozusagen für authentisch steht. Das ist ja bereits auch in der mexikanischen Nationenbildung der Fall.
Eine andere Version von La Llorona erinnert an die griechische Mythologie. Der zufolge werden Männer von den Melodien der Weinenden verzaubert und verführt. Sirenenartig lockert die Llorona ihre Opfer bis ans Ufer des Flusses, um sie dort mit einem Kuss zu versteinen. Die Chicana-Schriftstellerin Churi Moraga verknüpft in ihrem Theaterstück The Hungry Woman die Figur von La Llorona mit ihrer griechischen Schwester Medea. La Llorona bleibt darin die tragische Mutter, wird aber auch als starke Frau gezeigt. Moraga schafft damit ein Gegenmodell zu der herkömmlichen Interpretation der Llorona. Eine ähnliche Richtung schlägt auch die Erfolgsautorin Sandra Cisneros in Women Hollering Greek ein. Anja Bandau.
Sie nimmt also diese Figur der Gritona, der Llorona, und schreibt eigentlich eine Geschichte der Emanzipation. Die Protagonistin ist also eine junge Mexikanerin, die an einen del otro lado, also ein Chicano, verheiratet wird, und sie geht mit ihm sozusagen auf die andere Seite und erwartet eigentlich das Leben, das sie sich in den Telenovelas bereits sozusagen angeschaut hat, jetzt in dieser Ehe mit ihrem Mann. Es stellt sich aber heraus, dass alles andere sozusagen Realität ist. Es ist eine Geschichte, in der sie in ganz harschen patriarchalen Verhältnissen eigentlich lebt. Der Mann tut ihr Gewalt an, und es gibt so ein Motiv in der Geschichte, nämlich den kleinen Bach, den kleinen Fluss hinterm Haus, der La Gritona heißt, praktisch nach der Llorona benannt wird. Und dieses Motiv zieht sich durch die Geschichte. Die Frau ist von Anfang an fasziniert von diesem Bild, von diesem Namen. Und ja, sie schreit oder sie weint, sie klagt. Und ihr ist nicht ganz klar, nun, weil sie leidet oder weil sie wütend ist. Also sozusagen diese beiden Varianten gibt es, und sie versucht eigentlich, das sozusagen für sich zu deuten. Und letztendlich deutet sie das sozusagen für sich als Wut, ja, sozusagen als einen befreienden, wütenden Schrei, der auch ihr dann sozusagen zu Aktivität verhilft und schließlich dazu, ihren Mann zu verlassen und zurückzukehren. Ja, und am Ende trifft sie dann eben auch eine sozusagen emanzipierte Chicana, die ihr auch hilft, nach Hause zurückzukehren mit ihrem Baby. Und am Ende steht sozusagen ein Schrei, ein Lachen, der eigentlich sich auf die Llorona bezieht, ja, der aber auch sozusagen so ein Stück Selbstbefreiung dieser Protagonistin darstellt.
Auch in der Musik lässt sich eine Neuinterpretation der Llorona-Figur ausmachen. Die Chicana Lila Downs und die Zapotekin Claudia Martinez beziehen sich in ihren Liedversionen hauptsächlich auf ihre indigenen Wurzeln. Eine der bekanntesten Versionen von La Llorona stammt von der mexikanischen Diva Chavela Vargas. In dem Hollywood-Film Frida tritt die heute 85-Jährige als eine Art Todesengel auf und singt dabei mit ihrer rauchigen Stimme eine Interpretation von La Llorona. Selbst die kanadische Sängerin Laza de Sela, die die Hälfte ihres Lebens in Mexiko verbrachte, nannte ihr erstes Album aus dem Jahr 1997 La Llorona. In den Stücken taucht die Mythengestalt nicht direkt auf. Thematisch und musikalisch nimmt die Künstlerin jedoch die Inhalte auf. Es geht um Liebe, Weggehen, Vergessen und Tod. Und beim Zuhören kann der Eindruck entstehen, als würde die unsichtbare Llorona über den Liedern schweben. Laza mit La Celestina.
El hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata.
Die Gegenwart von La Llorona in der mexikanischen Gesellschaft zeigt sich auch in der Studie der bereits erwähnten Wissenschaftlerin Fernández Poncela. Nach einer Legende gefragt, nannten sowohl mexikanische Jugendliche als auch die über 60-Jährigen am häufigsten La Llorona. Fernández Poncela über ihre Untersuchung.
El objetivo era comparar qué tan populares eran las leyendas tradicionales mexicanas con las leyendas contemporáneas.
Meine Frage war es, wie präsent traditionelle Legenden im Gegensatz zu zeitgenössischen bzw. städtischen in der mexikanischen Gesellschaft sind. Wenn man hier an Europa denkt, so lässt sich feststellen, dass zum Beispiel in Spanien die Legenden, die in den Städten entstanden sind, gegenüber den traditionellen sehr viel wichtiger sind. Die ländlichen werden nach und nach vergessen. In Mexiko ist das nicht der Fall. Hier spielen die traditionellen Legenden eine viel größere Rolle als die sogenannten städtischen. Nichtsdestotrotz ist die Legende von La Llorona eine Mischung aus beiden Formen. Je nachdem, wo sie erzählt wird, verändert sie sich mit der Zeit, es verändert sich die Geschichte, wenn es auch immer um die gleiche Figur geht. Auch der Ort, an dem La Llorona erscheint, verändert sich. Manche sagen, dass sie sie in San Luis Potosí gesehen haben, andere wiederum in Xochimilco oder in Mexiko-Stadt. Manche geben sogar die Uhrzeit ihrer Erscheinung an. Die meisten sagen zwischen 12 und 3 Uhr nachts. Wo und wann sie sie gesehen haben, ist in den verschiedenen Legenden unterschiedlich. Und auch woher die Llorona ursprünglich ist. Doch ich hoffe, dass die Legende nicht vergessen wird.
Y ojalá no se pierda la historia. Bueno, la leyenda, perdón.
La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. De un campo lirio, ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona,